Heute mal zweiter Advent und ich freue mich mega, dürfen wir miteinander hier in der Chrischona Amoswil, aber auch zuhause, an den Bildschirmen, in der Stube, unterwegs, wo auch immer ihr seid, den Gottesdienst miteinander verbringen. Ja, Bibelkundige wissen, dass man die Weihnachtsgeschichte in den Evangelien findet. Vier Evangelien haben wir im Neuen Testament und dort ist quasi die Biografie von Jesus aufgeschrieben. Die Lebensgeschichte mit schwerpunktmäßig vor allem von den letzten drei Jahren, wo Jesus gelebt hat auf dieser Welt und wo niedergeschrieben worden sind, von vier verschiedenen Autoren. Es gibt Geschichten und Berichte, die dann auch in all diesen vier Evangelien erhalten sind und davon berichtet werden. Dann gibt es solche Geschichten, die sind nur ganz wenig Überschneidungen miteinander. Und dann gibt es solche Texte, die nur in einem von diesen vier Evangelien zu finden ist. Man sagt dem in der Theologie Sondergut. Es ist ein Sondergut. Und wir schauen am heutigen Morgen so ein Sondergut an. Und zwar eins, das im Matthäus Kapitel 2 in den Versen 1 bis 18 zu finden ist. Wenn du zuhause also eine Bibel hast, dann kannst du die gerne dazu nehmen. Wir werden aber die Texte jeweils auch immer einblenden. Die Geschichte fängt eigentlich ganz unspektakulär an. In Vers 1 heißt es: Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus seinem Land im Osten nach Jerusalem. Was der Matthäus da macht, ist, er verortet die ganze Geschichte in Ort und in Zeit. Jesus ist offenbar schon auf die Welt gekommen. In der Stadt Amriswil, im Kanton Thurgau. So wie es heute tönen. Das ist genau das, was Matthäus da macht, in Bethlehem, in Judäa. Das hat man geografisch zuordnen, das hat man auf der Karte gefunden. Und der Herodes war dort mal König. Der Gabriel Macedo war dort mal Stadtpräsident von Amriswil. Und auch das kann man zeitlich festhalten. Wir wissen, das ist seit 2019 der Fall. Wie lange, das wissen wir noch nicht. Mit dieser Aussage tut der Matthäus auch eben die Geschichte, Zeit und Ort im Ort verorten. Und das kann man definitiv nachprüfen. Das ist ein Fakt, das ist etwas, das historisch kann überprüft werden. Es ist also nicht irgendein Märchen, wo heisst, es war einmal, sondern es ist mit ganz konkreten Fakten hinterlegt. Und dann heisst es, dass Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem gekommen sind. Wenn wir in den griechischen Text hineinschauen, in die griechische Bibel, dann heisst es eigentlich für das Wort Sterndeuter Magios. Und Magios, das übersetzt man mit Magier. Es sind also Magier gewesen, die dort nach Jerusalem gekommen sind. Und wenn wir nicht wissen, ist, wie viele sie genau gewesen sind, ob da 3, 5 oder 10 gewesen sind, wir wissen auch nicht, wie sie geheissen haben. Was wir aber wissen, ist, dass sie nach ein paar ganz bestimmten gesucht haben. Wo ist der neugeborene König der Juden? Haben sie gefragt. Offenbar hat sie einen Stern nach Jerusalem geführt. Und dort möchten sie den neugeborenen König der Juden möchten sie besuchen und möchten ihm die Ehre geben. Man könnte auch sagen, sie haben ihn wollen ihm huldigen oder ihn anbeten. Und die simple Frage der Magier, die hat mega Unruhe ausgelöst dort in Jerusalem. Vers 3 heißt es: Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Am Anfang fragt man sich, ja, warum war ich denn bestürzt gewesen? Aber wenn man die Geschichte ein bisschen genauer anschaut und die Hintergründe besser versteht, dann ist es völlig logisch, dass der Herodes und Jerusalem so reagiert hat. Allen voran ist es der König Herodes, der bestürzt war. Und der Herodes, den möchten wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und eine kleine Klammerbemerkung voraus: Die folgenden Fakten über den Herodes, die findet man nicht alle oder noch ganz wenige in der Bibel. Die stammen aus anderen historischen Quellen. Allen voran ist es vom antiken Geschichtsschreiber, Flavius Josephus. Für die, die das gerne möchten, auch selber mal noch nachlesen. Der Herodes ist quasi ein Genie und ein Wahnsinniger in einer Person gewesen. Der Markus Spieker, das ist ein Autor, der schreibt: Herodes ist Augustus im Kleinformat. Nicht so mächtig und genial, aber auch sehr machtbewusst und hochtalentiert. Der Herodes selber war nicht Kaiser. Der Herodes war nur König von Judäa und Galiläa. Es ist ein Gebiet, das so gross war wie zur Zeit vom König David und dem Salomo. Also relativ gross, eigentlich die grösste Ausdehnung eines jüdischen König. Und Herodes, er war ein genialer Architekt und Städtebauer. Er hat ganz einen Haufen verschiedene Sachen gebaut, die zum Teil heute noch erhalten sind oder zumindest die Ruinen davon können angeschaut werden. Unter anderem hat er die Hafenmetropole Caesarea Maritima gebaut. Er hat die Felsenfestung in Masada gebaut. Diverse Festungen in Jerusalem und das Herodion, sein persönlicher Luxuspalast in der Nähe von Bethlehem. Sein architektonischer Höhepunkt war aber etwas ganz anderes gewesen. Und da konnte es locker aufnehmen mit den damaligen Weltwundern, zum Beispiel einem Artemis-Tempel in Ephesus oder einem Leuchtturm von Alexandria. Nämlich den neuen Tempel in Jerusalem. Genau genommen hat es sich nicht um einen Neubau gehandelt, sondern um eine Erweiterung von dem Tempel, wo die Juden nach ihrer Rückkehr aus dem babylonischen Exil so ein bisschen behelfsmässig wieder aufbauen haben. Und was Herodes aus dem gemacht hat, das hat sämtliche Bauten und sämtliche religiösen Bauten zur damaligen Zeit in Schatten gestellt. Die Aussenmauer allein von dieser Tempelanlage, die sind 200 Meter breit und lang gewesen. Und es heisst, dass er Vorhänge für das Allerheiligste aus Indien transportiert hat. Und das war damals noch nicht ganz so einfach, wie man das heute hat. Also das war wirklich etwas ganz Spezielles gewesen. Und etwas vielleicht vom Eindrücklichsten ist, dass die ganzen Bauarbeiten über 100 Jahre oder fast 100 Jahre gedauert haben. Der Herodes selber hat also gar nicht mitbekommen, wie letztlich der Tempel fertig gebaut worden ist. Aber das war ihm auch gar nicht so wichtig gewesen. Wenn er mit dem Bau von dem Tempel nämlich wollte, ist, dass er sich die Anerkennung der Juden hat können sichern. Weil Herodes war zwar König der Juden gewesen, aber den Titel hat er nicht von den Juden bekommen. Den Titel hat er bekommen von den Römern, von deren Macht, die hier gesagt hat, wie es läuft. Die Juden hat ihn zwar toleriert, ist ihnen eigentlich auch nichts anderes übrig geblieben, aber von einer Akzeptanz kann überhaupt nicht gedreht gewesen sein. Viel mehr ist er bei den Juden verhasst gewesen. So genial er nämlich war, ist im Bereich der Architektur, so wahnsinnig, so paranoid, so machthungrig und so grausam war seine Art, wie er regiert und über sein Volk geherrscht hat. Er war getrieben von Misstrauen und Eifersucht. Wo immer er seine Machtposition gefährdet gesehen hat, dort hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um seine Machtposition zu sichern. Meistens ist das mit Blutvergüssen einhergegangen. Zum Beispiel hat er drei von seinen eigenen Söhnen und seine schönste Ehefrau umbringen lassen, weil er Angst hatte, dass sie ihm gefährlich werden. Wo man ihn mal bezüglich seinem skrupellosen Handeln kritisiert hat, hat er daraufhin hunderte von seinen eigenen Offizieren brutal umbringen lassen. Und das heisst, dass er sogar dafür gesorgt hat, dass bei seinem Tod oder unmittelbar nach seinem Tod hunderte von prominenten Juden sollten hingemetzelt werden, nur weil er es nicht vertreibt hat, dass bei seinem Tod die meisten Juden werden über seinen Tod jubeln. So grausam war der Herodes. Der Kaiser Augustus selber soll gesagt haben, am Hof von Herodes ist es besser, ein Schwein zu sein, als einer seiner Söhne. Der Herodes hat sich nämlich an die jüdischen Speisevorschriften gehalten, Und darum haben sie die besser gehabt, also kein Schweinefleisch gegessen, und darum haben sich die Säue ein besseres Leben gehabt oder eine bessere Überlebenschance als seine eigenen Kinder. Ja, und wenn man jetzt den Charakter von dem Herodes ein bisschen besser kennt und seine Regierungsmethoden, dann wissen wir oder dann verstehen wir besser, warum der Herodes durch die Frage von dem Magier bestürzt war. Er war der amtierende König der Juden. Und jetzt soll irgendwo ein neugeborener König der Juden sein. Und die wollen ihn so gerne anbeten. Ja, und nicht nur der Herodes ist bestürzt, das heisst auch ganz Jerusalem. Und auch das ist logisch, wenn sie den Herodes kennt haben. Sie haben gewusst, wenn der Herodes noch irgendwo eine Verschwörung noch geschmückt hat, dann wird er alles unternehmen und das niederhalten. Und das ist meistens mit Blutvergüssen verbunden gewesen. Und dann dürfte die Frage von den Magier explizit auch bei den Juden für einiges an Aufregung gesorgt haben. Gott hat den Juden nämlich den Messias bereits schon verheißen gehabt, wo sie wird befreien und in sein Königreich führen wird. Und mit ihrer hoffnungsvollen Verheißung haben sich die Juden jeweils tröstet, wenn sie über Jahrhunderte immer wieder von anderen Herrschern geknechtet worden sind, wenn sie nicht haben quasi so können leben in Freiheit, wie sie sich das gewünscht haben. Doch ausgerechnet kommen jetzt Heiden, also Leute, die nicht zu Gottes Volk gehören, kommen zu ihnen und verkünden die frohe Botschaft, dass der neugeborene König offenbar da ist. Und dann sind es erst noch Magier, Sterndeuter, Leute, die die Zukunft anhand der Sternenkonstellationen vorausgesagt haben und Leute, die okkulte Praktiken betrieben haben. Für uns wäre das vermutlich so, wie wenn der Mike Shiva, wenn er noch leben würde, zu uns Christen sagen, die Wiederkunft von Jesus steht vor der Tür. Macht euch bereit. Ich glaube, das würde mehr für Aufregung sorgen als für Verständnis unter uns Christen. Aber wie reagiert jetzt der Herodes, nachdem er den ersten Schock mal verdaut hat? Wir lesen Vers 4 bis 8. Er, also der Herodes, rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Wer's glaubt? Auch da passt wieder zum Herodes. Er versucht mit aller Macht, sich am Thron festzuklammern. Und er bringt mal die Erfahrung, was denn überhaupt über den verheißenen König alles gesagt wird. Und dass er die Botschaft letztlich im Keime an die Magier überbringen lässt, auch das ist nur logisch. Denn hätte nämlich die Botschaft die Bevölkerung mit überkommen, die hätten alle gewusst, der Herodes, der lügt. Wenn man den noch ein bisschen kennt hat in den letzten 30 Jahren, als er regiert hat, dann wissen wir, dass das, was er da sagt, überhaupt nicht mit seinem Verhalten übereinstimmt. Und dann hätte Herodes damit müssen rechnen, dass seine Widersacher werden vorausgehen und Warnung und Alarm schlagen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Da haben sich die Magier also wieder auf den Weg gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass sie vermutlich ein bisschen enttäuscht waren, dass sie nicht da gefunden haben, wo sie eigentlich erwartet hätten. Und doch weist ihnen Gott jetzt wieder den Weg. Den Weg hin zu sich selber. Und zwar so, wie es die Magier, so wie es die Sterndeuter eben auch haben können verstehen. Mit ihrer Sprache. Durch einen Stern, der ihnen den Weg gewiesen hat. Und der Stern, der blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Der Matthäus, der verwendet da Wort, wo eine unglaublich große Freude zum Ausdruck bringt. Wir kennen das Wort mega bei uns. Wenn etwas unlässig ist, mega gut oder mega gross oder was auch immer, das Wort, das verwendet da der Matthäus. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden. fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, mit Weihrauch und Myrrhe. Da sind sie jetzt angekommen, an ihrem ersehnten Ziel, nach Tausenden von Kilometern, die sie zurückgelegt haben, um den König der Juden zu sehen. Und wo sie ihn wirklich dann sehen, letztlich, da hat ihre Freude, kennt keine Grenzen. Sie fallen auf die Knie, sie beten das Kind an und sie beschenken es mit kostbaren Geschenken. Wie anders reagieren die meisten Menschen in der heutigen Zeit? Wir erwarten, dass Gott nach uns sucht. Wir erwarten, dass er sich erklärt, seine Existenz beweist und uns Geschenke macht. Und die Begebenheit, die lädt uns ein, Jesus zu suchen, von ihm auf die Knie zu gehen und ihm ist das Beste zu geben, was wir haben. Nicht, weil er uns so viel könnte geben, denn was könnte so ein kleines Kind uns denn schon geben? Vielmehr darum, um seiner selbst willen. Weil er würdig ist, weil Jesus würdig ist, erbetet zu werden, weil er der verheißene und bestätigte König der Juden und damit auch Retter der Welt ist. Der die ganze Schöpfung wird aus der Gewalt vom Tod befreien. Man lesen weiter Vers 12 bis 16, was heißt: Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Ja, so verwunderlich ist es einmal nicht mehr, wenn man den Herodes ein bisschen kennt, dass er außer sich war vor Zorn. Aber was jetzt kommt, das kann man eigentlich kaum in Wort fassen. Herodes ließ in Bethlehem und die Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Unsere kleine Johanna, die wird im Februar 2. Und du willst dir nicht vorstellen als Vater, wie das ist, wenn ein Machthungriger, ein Kranker, ein paranoider alter Herrscher zur Sicherung von seiner Macht dein Kind umbringt. Schreckliche Geschichte. Und sie endet darum auch mit den beiden Vers. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hatte. Laute Schreie hört man in der Stadt Rama. Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder, weil sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Eine Gräueltat, wo der König Herodes eben auch bekannt worden ist. Und leider ist es nicht die einzige Gräueltat gewesen, die im Zusammenhang mit der Geschichte von Gottes Volk steht. Etwa 1400 Jahre vorher hat auch der damals der ägyptische Herrscher, der Pharao, ebenfalls aus Angst und aus Machterhalt alle neugeborenen Buben in den Nil werfen lassen. Es ist eine Zeit, in der Mose geboren ist. Und da stehen sich die Parallelen auf zwischen den beiden Geschichten von Jesus und dem Mose. Wie der Mose ist auch Jesus in eine dunkle Epoche, in eine für sie tödliche Zeit geboren worden. Beide waren von Gott auserwählt, sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit hineinzuführen. Und in beiden Fällen ist Gott als Sieger hervorgegangen. Weder der Pharao, noch der Herodes, noch der Satan, noch sonst irgendeine Macht, hat Gott an seinem Rettungsplan hindern. Und das ist die gute Nachricht im Advent. Gott selber kommt in der Person von Jesus in die dunkle Welt, um sie von der Macht vom Tod zu befreien. Und er tut das als der wahre König der Juden. Denn Jesus wird ein bisschen mehr als 30 Jahre später genau mit dem Titel am Kreuz hingerichtet werden. Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, so heißt die Inschrift, wo sie ihm ans Kreuz angenagelt haben. Die Erzählung, das Sondergut, wo der Matthäus da berichtet in seinem Evangelium, der berichtet also von zwei unterschiedlichen Königen der Juden. Und unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein. Auf der einen Seite der Herodes, der Große, der amtierende König der Juden, wo seinen Titel von der finsteren Weltmacht Rom bekommen hat. Und auf der anderen Seite Jesus, der neugeborene König der Juden, wo durch Gott verheißen und bestätigt worden ist. Ich möchte einen kurzen Vergleich zwischen den beiden Königen der Juden anfügen zum Schluss. Jesus klammert sich nicht wie der Herodes an seine Macht. In Philipper 2, Vers 6 lesen wir, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Jesus liebt Kinder ganz besonders. Der Herodes hat sie brutal abgeschlachtet, selbst seine eigenen Kinder. Jesus handelt grossherzig. Der Herodes ist durch und durch von Egoismus und Macht getrieben. Jesus hat Spott, Hohn und Misshandlung erduldet. Und Herodes hat aufgrund von Kritik hunderte von Offizieren einfach abmetzeln lassen. Jesus gibt sein Leben für Menschen. Und Herodes nimmt Leben, um sein eigenes Leben zu erhalten. Jesus ist treu und gehorsam bis hin in den Tod. Und Herodes, der nimmt selbst in seinem eigenen Tod möglichst viele andere Menschen mit hinein. Jesus lässt Gnade vor Recht ergehen. Herodes ist gnadenlos. Die Frage nach dem neugeborenen König der Juden hat nach Aufregung gesorgt, und zwar in ganz Jerusalem. Wie ist es heute? Wie gross ist die Aufregung heute, wenn nach Jesus gefragt wird? Hier in Amrischwil, in Schacherswil, in Sommeri, an dem Ort, wo du jetzt gerade zuschaust. Wie fest bewegt es dich selber, wenn nach dem Jesus gefragt wird? Der zweite Advent ist eine gute Gelegenheit, um über die Frage intensiver nachzudenken. Ich möchte beten mit uns. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken sagen, dass du der Verheißene, dass du aber der bestätigte König der Juden und damit auch der Retter der ganzen Welt bist. Danke, dass wir die Berichte dürfen haben, von Matthäus, wo uns das berichtet und wo uns mit ihnen nimmt in die wunderbare Geschichte von dir, wo eben alles andere als wunderbar angefangen hat. Aber danke hast du trotz deiner Verletzlichkeit die Macht vom Tod besiegt, auf wunderbare Art, auf eine Art, wie wir es nicht kennen von uns Menschen, von so wie Menschen regieren, vor allem nicht wie ein Herodes. Aber danke, dass du so bist und dass du hast für uns. Und danke, dass wir uns dürfen am heutigen Tag in der Adventszeit neu besinnen und uns an dem erfreuen, wie eben du König bist. Und dass du der bist, der Freiheit bringt und nicht Knechtschaft. Danke vielmals für deine gute Art, wie du König bist, Jesus. Amen.